Liebe Geschwister, ich grüße euch heute am 15.11.2020 mit dem Wochenspruch für diese neue Woche. Er steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, und es ist der Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Fragen nach der eigenen Endlichkeit, Sterben und Trauer, Weltgericht prägen so ein wenig die Stimmung zum Ende dieses Kirchenjahres. So will uns auch der staatliche Volkstrauertag heute an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft erinnern. Aber das eigentliche christliche Thema dieses Tages lautet das Weltgericht, dem auch wir zwar nicht ausweichen können, wo aber jeder seinen Platz finden wird, der auf Christus vertraut hat und vertraut. Ja, wir dürfen getrost nach vorne blicken und uns sogar freuen auf Gottes neue Welt, in der es kein Leid und auch kein Unrecht mehr geben wird. Das Gute daran ist eben das Gute darin. Gott wird ein unparteiischer Richter sein. Ja, an Bekanntmachungen haben wir soweit nichts, aber wir haben heute ein Geburtstagskind. Liebe Ingrid, an dieser Stelle gottesreichen Segen zu deinem 71. Geburtstag. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Sei behütet und bewahrt auch im neuen Lebensjahr immer wieder Gottes Nähe, dass du sie spürst und dass du dich geführt weißt. Und wir hoffen, oder ich hoffe, dass es dir schon bedeutend besser geht nach deiner Operation. Und wenn du es jetzt nicht selbst hörst, bitte seid so lieb, liebe Geschwister, und richtet ihr das aus, ruft sie an. Sie freut sich bestimmt sehr. Bevor ich die Predigt verlese, möchte ich gern noch beten. Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du der Herr bist, dass du der Herr bist unseres Lebens und dass du über allem stehst. Danke, dass du so freundlich, so gütig, so barmherzig bist mit uns. Wo wir immer wieder fehlschlagen, da steht dein Trotzdem und dein Aber immer wieder. Danke, dass du der bist, der uns immer wieder aufhilft, auch wenn wir uns immer wieder verlaufen, du wunderbarer Herr. Und das wünsche ich uns für jeden Tag, der kommen mag jetzt, dass wir die Menschen sind und werden, die dir zur Ehre leben, immer mehr an jedem neuen Tag, den du uns schenkst. Amen. Und Herr Jesus Christus, so wollen wir dich von Herzen bitten, segne, reden, hören und verstehen. Amen. Liebe Geschwister, wir wissen, dass das Wort Gottes nichts beschönigt oder verschweigt. Die Bibel erzählt uns Geschichten von Menschen, die ihre Macken und Kanten hatten und noch mehr. Von Heiligen und von Sündern oder vielleicht beides zugleich. Denken wir zum Beispiel an den größten König, den die Juden je gehabt haben, an David, einen großen Heerführer und einen begabten Politiker. Doch auch er war nur ein Mensch, der eines schönen Tages seine Macht missbrauchte, als er nämlich die schöne Bathseba zu sehen bekam. Und wir wissen, dass aus dem Sehen ein Begehren wurde, welches letztendlich zu einem Mord führte. Uria, der Ehemann von Bathseba, musste sein Leben lassen. Und ich will auch noch an Jakob, den Stammvater der Juden, denken. Er verschaffte sich durch Betrug das Recht der Erstgeburt, indem er den hurigen Esau mit einem Linsengericht lockte und sich danach den Segen des Vaters erschlich, indem er zu dem blinden Vater hineinging und sich für seinen Bruder Esau ausgab. Daraus entstand zwischen den beiden Brüdern eine Trennung, die mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang anhielt. Wir sehen, ungeachtet all ihrer großen positiven Fähigkeiten auf der einen Seite, die bei Gott Anerkennung fanden, waren sie andererseits auch egoistische, unmoralische, weltliche Menschen, Kriminelle gewesen. Und das sind nur zwei Beispiele. Die Bibel hält weitere bereit. Auch heute wollen wir uns mit einem solchen Menschen beschäftigen. Einem Kind dieser Welt. Klug, gerissen, schlitzohrig, erfolgreich, clever. Es ist eine Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählte, aber auch eine Geschichte für uns im Hier und Heute. Da geht es um eine Art Geschäftsführer, der im Dienst eines reichen Mannes erhebliche Güter und Summen zu verwalten hatte. Das kam wohl häufiger vor, dass ein Knecht damit beauftragt war, den gesamten Besitz seines Herrn zu verwalten, denn in Israel lebten viele Grundbesitzer wohl nicht auf ihren Gütern. Nun, es kam wohl heraus, dass er das Vermögen seines Chefs nicht mehrte, sondern minderte. Vielleicht war er faul, vielleicht fuhr er riskante Anlagestrategien, wir erfahren es nicht. Jedenfalls soll und muss er gehen. Während der Kündigungsphase, so seine Überlegung, will der noch Geschäftsführer seine noch Kompetenzen am geschicktesten nutzen für das Leben danach, damit er nicht auf der Straße steht, wenn er auf der Straße steht. Ein kühner Plan, er bestellt die größten Kreditnehmer seines Chefs zu sich, wohl keine kleinen Fische, sondern mittelständische Unternehmer mit erheblichen Schulden, von denen wir noch hören werden. Der Verwalter manipuliert mit den Kreditnehmern die Schuldscheine. So hofft er auf ihr späteres Wohlwollen darauf, dass sie ihm ihrerseits helfen werden, denn eine Hand wäscht ja die andere. Geld regiert die Welt und Geld erhält die Freundschaft. Hat es Ähnlichkeit mit etwas, was wir kennen oder, sagen wir es besser, auch schon gehört haben? Wenn wir genau überlegen, ja, das hat es. So ist das eben, wo wirklich Geld, viel Geld auf dem Spiel steht, damals und auch heute. Hören wir den Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 9. Der Text trägt die Überschrift vom ungerechten Verwalter. Er sprach aber zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde von ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Soweit der Bibeltext. Dieser Verwalter wird nun von seinem reichen Herrn beschuldigt. Erwähnt wird nicht, warum dieser Mann seiner Aufgabe anscheinend nicht gerecht wurde. Als kleiner Anhalt dient lediglich das griechische Wort, das seinen kaufmännischen Stil beschreibt. Es heißt, er zerstreute die Güter seines Herrn. Das klingt so, als hätte er ohne Recherchen, Sicherheiten, Sorgfalt an die Empfänger Geld oder auch Naturalien in Form von Öl oder Weizen vergeben, als hätte er nicht geprüft, ob die Händler überhaupt zahlungsfähig waren. Er zerstreute die Güter, so heißt es. Kein gutes Ergebnis. Vielleicht fehlte ihm die Gründlichkeit für solche Geschäfte. Oder vielleicht war es ein Leichtfuß, der einfach ungeeignet war für seinen Beruf als Verwalter. Und er sagt es uns heute in unsere Zeit übertragen, dass Gott und wir sind seine Diener, Knechte, Jüngerinnen und Jünger. Und im Wesentlichen Verwalter, die mit der Sorge um sein Eigentum und seine Interessen hier auf Erden betraut sind, sind wir ihm treu ergeben, ihm denken, fühlen, wollen und handeln? Oder gehören wir eher zu denen, die die Güter Gottes zerstreuen? Nun, in unserem Text fordert sein Herr Rechenschaft von ihm. Normalerweise würde man in seiner Lage die Fehler vielleicht noch schnell für sich ausmerzen wollen, Bilanzen fälschen, aus dem Minus ein Plus machen oder die Schuld auf andere schieben, auf die Schuldner, die ihn übers Ohr gehauen haben oder die Untergebenen, die falsch rechneten oder die Regierung, die mit ihren hohen Steuern zum Betrug zwingt. Ist es nicht völlig normal, am Ende doch noch gut dazustehen? Ich konnte nicht anders, die anderen sind schuld, ich bin nur mitgelaufen. Sätze, die wir doch schon gehört haben. Nun, wenn dieser Verwalter auch vielleicht die Güter seines Herrn zerstreut hatte, so wusste er aber in diesem Augenblick, vor meinem Herrn kann ich nichts verbergen. Die Prüfung wird mich nicht entlasten, sondern belasten. Ich kann mich nicht herausreden. Paulus schreibt, wir müssen alle offenbar werden von dem Richterstuhl Christi. Klug im Licht der Bibel ist, wer das erkennt und dann reagiert. Und dieser Verwalter steckt nicht den Kopf in den Sand. Er hat seine Lage erkannt und blickt auch gleich für sich in die Zukunft, die natürlich im irdischen Bereich, in weltlichen Dingen stecken blieb. Der oberflächliche und verantwortungslose Verwalter machte sich einen Plan und er handelte rasch. Ohne Illusionen überlegte er sich auf dem Abgraben, das kann oder will ich nicht, Gärtner oder Bauarbeiter habe ich nicht gelernt, betteln will ich auch nicht, das wäre unter meiner Würde. Aber wenn meine Entlassung gekommen ist, dann möchte ich auch nicht alleine sein. Dann will ich jemanden kennen, dann hoffe ich, dass man mir eine Tür auftut, dass ein Haus für mich offen steht. Hier muss es der Mammon regeln und das vielleicht nicht zum ersten Mal. So kommt ihm wohl der Gedanke, mir bleibt noch eine kurze Zeit bis zu meiner Entlassung und bis dahin bin ich noch zeichnungsberechtigt, hat meine Unterschrift noch Rechtsgültigkeit. Manchmal empfindet man für Betrüger noch Sympathie, ein gewisser Respekt diesem klugen und cleveren Gauner und dem zollt ihm ja auch sein Herr und auch Jesus stimmt mit ein. Ist das nicht absolut verrückt? Aber angemerkt sei, hier wird von beiden nicht der geplante oder ausgeführte Betrug gut geheißen, sondern die klugen Überlegungen, sein weites Vorausschauen allein. Er kann jetzt nicht anders, denn es ist schon fast zu spät. Der Betrug geht also weiter und weitet sich sogar noch aus. Aber du, Kind des Lichts, kannst anders. Du hast die Wahl. Lerne von den Kindern der Welt. Lerne vom klugen Verwalter. Denn der macht im entscheidenden Moment nicht das, was man normalerweise macht. Er verringert oder verändert nicht die eigene Schuld, die eigenen Schuldscheine, sondern die der anderen. Handelt also zu ihrem Vorteil. Nicht unbedeutende Mengen werden im Text erwähnt. 100 Bat Öl sind ca. 4000 Liter Olivenöl. Da man auf einen Olivenbaum durchschnittlich 25 Liter als Jahresertrag rechnete, wären es hier rund 150 Olivenbäume, deren Ertrag der Betreffende schuldete. Der Schuldschein wird jedoch um die Hälfte reduziert von 100 auf 50 Bat. Beim anderen Schuldner waren es 100 Chor oder Sack Weizen. Ein Chor umfasste beinahe 400 Liter. 100 Chor Weizen sind also ca. 40.000 Liter. Die Menge entsprach, so habe ich nachgelesen, dem Ertrag von ca. 40 Hektar. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese zwei Schuldner froh und auch sehr dankbar waren, einen guten Teil ihrer Schulden erlassen zu bekommen. Wer wäre das nicht? Ich bin auch sehr froh und unendlich dankbar, dass das Blut Jesu Christi uns, die wir glauben, und ich hoffe, du stimmst mit ein, uns reinwäscht von aller Schuld und Sünde. Bei den beiden erwähnten Schuldnern bleibt die Frage, aber um welchen Preis werden ihre Schulden reduziert? Nur reduziert. Sie werden zu Betrügern. Drei Betrüger. Aber in der Reihenfolge zahlt wohl der Verwalter unter Umständen den Preis und trägt die Konsequenzen. Seine Weste ist nicht weißer geworden, aber er hoffte auf Gnade, auf Wohlwollen. Er hoffte, dass am Ende seine Rechnung stimmt. Und das geht uns alle an. Auch wir müssen heute an das Morgen, an die Ewigkeit denken. Unser Handeln von heute zum Nutzen für die Ewigkeit. Natürlich können und wollen wir nicht von den Kindern der Welt und ihren Taten, wohl aber von ihrem Eifer, ihrer Strategie, ihrer Zielstrebigkeit und ihren Investitionen lernen. Ja, wir sollten nicht aufhören nachzudenken, Visionen zu haben, Pläne zu schmieden und Ziele zu verfolgen, um für die Ewigkeit Gewinn zu machen. Die Welt setzt den ungerechten Mammon für ihre Zwecke ein. Wir sollten ihn für himmlische Zwecke einsetzen, gerade auch um Menschen für den Himmel zu gewinnen. Und wenn Geld dabei helfen kann, wenn man es zum Wohle anderer auch wirklich einsetzt, dann ist es kein Mammon oder gar Götzendienst, an dem ich hänge, sondern eben auch ein Mittel und Werkzeug, um Gutes zu tun, ja, ein Segen. Ich denke dabei an so viele Projekte im Reich Gottes, die der Unterstützung bedürften. Mit ihr lassen sich Türen öffnen und Lebensbedingungen verbessern, auch gerade für jene, denen man nicht persönlich begegnet oder mit denen man nicht direkt bekannt oder gar gut Freund ist. Vom barmherzigen Samariter wird ja auch nicht gesagt, dass er sich mit dem Juden, den er gerettet hat, angefreundet hat. Und doch hat er mit seinem Geld diesen einen nächsten Liebes-, Freundschaftsdienst erwiesen, der auf einer menschlichen Ebene ja vielleicht sogar die alte Feindschaft in ihrem persönlichen Denken, aber auch zwischen ihren Familien, Freunden etc. durchbrach. Er ist dein Nächster geworden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so lautet doch Jesu Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben. So sorgen kluge Verwalter für die Zukunft vor, nicht indem sie ihr kurzes Leben für ein vergebliches Streben nach Sicherheit auf Erden einsetzen, sondern indem sie leidenschaftlich danach trachten, einmal im Himmel von Freunden umgeben zu sein, die durch ihr Geld für Christus gewonnen wurden. Wobei sicherlich nichts dagegen spricht, dass wir die Dinge, die uns anvertraut sind, gebrauchen und genießen dürfen. Aber auf die Schraubendrehung kommt es eben an. Ein Begriff, den Reinhold Rute einmal bei einer Veranstaltung gebrauchte und so finde ich anschaulich zeigt, zu fest ist nicht gut, aber zu locker auch nicht. Handeln wir also klug und richtig mit Gottes Hilfe. Vorsorge treiben für die Ewigkeit, die unsere Zukunft ist. Natürlich brauchen und können wir unser Heil nicht erkaufen, aber wir sollten unser Kapital, unsere Gaben und unseren Reichtum für Gott einsetzen und nicht unterschlagen, vergeuden oder veruntreuen. Ich denke, das Lob unseres Herrn ist uns sicher. John Wesley hat für den richtigen Umgang mit dem Geld und Besitz drei wichtige Tipps genannt. Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib so viel du kannst. Und wenn wir es mit glaubenden Herzen sehen, alle Dinge sind doch sowieso nur von Gott geliehen, aber sind und bleiben im Hier und Jetzt dennoch immer ein Bewährungsfeld des Glaubens. Josefs Übungsfeld der Treue im Geringsten in Ägypten war der Haushalt des Potiphar. Gott stand für ihn immer an erster Stelle. Der Mammon, die Ernte und die Speicher dienten zur Rettung seiner Leute und des ganzen Volkes. Aus dem Kleinen hatte Gott etwas Großes gemacht, weil Josef den Treue-Test bestanden hatte. Treue heißt, ehrlich zu sein, standhaft zu bleiben und gehorsam zu üben, auch wenn man sich unbeobachtet weiß und der Chef nicht da ist. Jemand sagte einmal, und bitte prüfen wir das in der Stille mal nach. Wir verwenden 20 mal so viel Zeit, Geld und Mühe für unsere Hobbys und Vergnügen und dergleichen mehr, wie für die Sache unseres Herrn. Und dann heißt es weiter, aber erst, wenn wir unserem Glauben ebenso viel Zeit und Mühe wie unseren weltlichen Tätigkeiten widmen würden, kann er sich in allem entfalten. Ist das nicht absolut überdenkenswert? Wenn der Chef nicht da ist, das Bewährungsfeld des Glaubens. So ist das mit den Funden, die dir und mir anvertraut sind. Wenn wir sie vergraben, lassen wir uns zwar nicht direkt was zu Schulden kommen, handeln nach menschlichem Denken eigentlich korrekt, aber klug ist das nicht. Klug ist ein aktiver, ein weitsichtiger, ein fantasievoller Umgang mit dem Leben, das uns geschenkt ist. Unsere Lebenszeit ist begrenzt, unsere Möglichkeiten und Gaben sind es ebenso. Keiner weiß, wann sie uns wieder genommen werden. Lasst uns deshalb die Botschaft des Gleichnisses abschließend noch einmal so hören. Spare nicht mit deinem eigenen Leben, sei klug mit deiner Zeit und deiner Kraft. Nutze sie gut aus. Investiere sie am besten in Menschen, in Freundschaften und Beziehungen. Halte die Liebe nicht zurück. Teile reichlich Vergebung aus, damit dir eines Tages vergeben wird. Verkriech dich nicht in falscher Bescheidenheit, auch nicht in Selbstmitleid, sondern gehe beherzt und mutig an, was vor dir liegt. Am Ende wird es nicht so sehr darauf ankommen, dass du makellos und rein vor deinem Herrn stehst, denn sein Erbarmen ist ohnehin größer, als du denkst. Am Ende kommt es darauf an, dass du im Angesicht Gottes dein Leben gewagt und eingesetzt hast, damit sie dich aufnehmen in die ewigen Hütten. Dann, wenn es vorbei ist mit dem, was du hier auf der Erde warst oder hattest, dann, wenn du wieder nackt und bloß bist. An diesem Ende muss die Rechnung stimmen. Und da ist es dann gut, wenn man seine Sache und seine Rechnung nicht ohne Gott gemacht hat. Am Ende, wenn der Schöpfer von mir und dir Rechenschaft fordert. Macht euch Freunde. Haben wir uns Freunde gemacht? Haben wir Freude gebracht? Was ihr getan habt, einen von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, sagt Jesus an einer Stelle. Und auch hier möchte ich noch weiterblicken, gerade weil ich auch von dem lebe, was er für mich als Lösegeld bezahlt hat, darum will ich von dem, was er mir anvertraut hat, weitergeben und damit helfen, weil ich mir sehr wünsche. Und das nicht aus einer Pflichterfüllung, sondern von Herzen, dass er am Ende mich nicht als schlechten Verwalter erkennen muss, dem er zu Unrecht viel anvertraut hat. Das Gleichnis von dem klugen, aber betrügerischen Verwalter fordert uns ernsthaft heraus. Aber wir dürfen daran denken, selbst wenn König David, der seine Macht missbrauchte, gebraucht werden konnte, und Jakob, der sich die Stellung des Familienoberhauptes erschlich, trotzdem der Patriarch der Juden werden konnte. Und wenn ein betrügerischer Verwalter, der nicht aufgeben wollte, Lob erntete, dann ist er auch Hoffnung für uns. Denn was den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und Jesus sagt von sich selbst, dass er nicht gekommen sei, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was für eine gute Botschaft. Gott sei Dank, dass er es ist, der uns trotzdem in seinem Dienst gebrauchen kann und will, obwohl wir so sind, wie wir sind. Lassen wir uns von ihm verändern, weiter verändern. Und so bewahre der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete und behütete und bewahrte Woche.